Wir lesen heute im dritten Kapitel des Epheserbriefes die Verse 1 bis 12 unter dem Thema Auftrag und Erkenntnis des Paulus. Es geht da um diese Punkte, dass trotz aller Anfechtung das Evangelium weiter dringt und die Menschen nicht aufhalten kann, die es annehmen wollen. Es geht darum, dass stille Sein Offenbarung des Herrn bringt. Wo wir vor Gott ruhig werden, kann er mit uns reden. Und das, was geoffenbart ist, dürfen und sollen wir auch dem Nächsten zugänglich machen, das heißt mitteilen. Ich lese uns zunächst den Text aus der 84er Übersetzung. Deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch Heiden, ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich eben aufs Kürzeste geschrieben habe. Darum könnt ihr, wenn ihr es liest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbar ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unaussprechlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn, durch den wir Freimut und Zugang haben in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Wir haben ja in den Kapiteln zuvor schon von diesem wunderbaren Geheimnis der Gemeinde Jesu gehört. Und es ist ein Geheimnis. Kein Mensch kennt es bis zum heutigen Tag, außer diejenigen, die mit eingefügt worden sind in das Gebilde dieser Gemeinde, die den Heiligen Geist empfangen haben. Sie bekommen stückweise etwas von dem Leben aus der Gemeinde mit. Gemeinde ist ja nicht nur eine Benennung, zu der man gehören kann, sondern ist ein Zustand, zu dem man kommt durch den Glauben an Jesus Christus allein, durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist. Darum spricht der Herr Jesus, und wir haben uns das auch schon deutlich gemacht, in Johannes 3 davon, zu diesem frommen Mann in Israel, Nikodemus, dass es wichtig ist, von Neuem geboren zu werden. Das von Neuem geboren werden bedeutet nicht nur irgendwann in die Ewigkeit kommen zu können, sondern schon hier auf der Erde das Geheimnis der Gemeinde kennenzulernen. Es ist ja eine Bewegung und ein Impuls in dieser Gemeinde, der und die fröhlich macht. Wer in dieser Gemeinde lebt, aktiv durch den Heiligen Geist, kommt von einer Freude zur anderen. Wer in einer nominellen Gemeinde sich nur bewegt, namensmäßig, kommt von einer Traurigkeit zur anderen. Warum? Weil es immer mit Menschen zu tun hat und mit Menschlichkeiten. Aber in der Gemeinde Jesu geht es nicht um Menschen, sondern da geht es um das, was Jesus Christus in der Gemeinde freisetzt, sein Wesen. Und das macht froh. Und da merken wir schon den Unterschied der Erfahrung, den wir oft als Christen machen. Die Frage dann an mich, lebe ich in der Menschengemeinde oder lebe ich in der Gemeinde Christi? Das ist ein Unterschied. Zur Menschengemeinde sind wir nicht berufen, sondern die Menschengemeinde kann nur geprägt werden zum Guten durch die Christengemeinde, die geistliche Gemeinde, da, wo Jesus Christus der Herr ist. Der Apostel Paulus schreibt nun hier, dass er ja ein Gefangener Christi ist. Er schreibt ja diesen Brief aus der Gefangenschaft in Rom. Aber das ist kein Umstand, der ihn hindert, diese Freude der Freiheit in Christus weiterzugeben. Er bezeichnet sich nicht als Gefangener der Römer, sondern als ein gebundener und Gefangener Jesu Christi. Obwohl er im Gefängnis sitzt, obwohl er eigentlich auf sein Urteil wartet, und wir wissen, das Urteil hat ihn später ereilt, den Märtyrertod zu sterben, schreibt er nicht als ein, ich bin leider ein Gefangener der Römer. Nun will ich euch aber trotzdem mal was mitteilen. Nein, er sieht ganz von dieser Seite ab und sagt, ich bin ein Gefangener Christi. Und die Äußerlichkeiten dienen mir nur dazu, um dem Auftrag Jesu mehr nachkommen zu können. Das soll uns ja auch sagen, so wie in dem ersten Vers das ja schon tönt, ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch Heiden. Ich habe einen Auftrag von dem Herrn bekommen. Und die äußeren Umstände dienen nur dazu, dass ich euch sage, was zu sagen ist. Er wusste und er bezeugte, dass die Widrigkeiten in dieser Welt und die Situation, in denen Kinder Gottes leben, in allen Dingen zum Guten mitwirken müssen. Sie haben überhaupt keine Vollmacht, Negatives auszurichten, wenn man sich nicht mit ihnen an erster Stelle beschäftigt. Hätte er sich an erster Stelle mit dem Gefängnis in Rom beschäftigt, dann wäre er nicht zu dem Auftrag gekommen, den Gemeinden das Beste mitteilen zu können, was er mitteilen durfte, nämlich das Geheimnis des Leibes Christi. Die äußeren Umstände, die können uns nicht abhalten, wenn wir sie nicht in den Mittelpunkt setzen. Wir kennen ja das Wort aus dem Römerbrief, das sind ja alles Briefe, die Gott durch seinen Geist, durch den Apostel den Gemeinden zukommen ließ, um ihnen das zu sagen, wie zum Beispiel in Römer 8, Vers 28, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, auch das Gefängnis, zum Besten dienen. Und zwar denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge, alle Dinge. Und hier wird nicht gesagt 90%, sondern wirklich alles. Wir haben ein Beispiel, das will ich mal herausgreifen, den Josef im Alten Testament. Was hat dieser Josef leiden müssen, äußerlich gesehen? Er wurde von seinen Brüdern beneidet und sie schmiedeten einen Plan, ihn loszuwerden. Sogar der Gedanke, ihn umzubringen, lag nicht fern. Aber dann ergab es sich, dass sie ihn zum Sklaven verkauften. Endlich sind wir den los. Ein Bruder unter Brüdern wurde verstoßen. Schreckliche Situation. Er kam nach Ägypten, kam in das Haus des Potiphar, wurde von Gott gesegnet. Das Haus, alle Schätze des Hauses, der ganze Ablauf des Hauses blühte auf, war in Ordnung. Potiphar wurde immer wohlhabender durch den Dienst dieses Josef, bis dann die Frau ihn verleumdete und sagt, dieser Josef, der wollte mir Gewalt antun. Und er kam ins Gefängnis. Ins Gefängnis. Furchtbar eigentlich, die äußeren Umstände. Nicht? Da kommt sofort die Frage, warum lässt Gott das zu? Das ist wichtig. Das Gefängnis war auch wichtig. Es diente zur Vorbereitung für den Auftrag, an dem Josef stehen sollte, zum Segen vieler in Ägypten und zum Segen seiner Familie, dem berufenen Volk Israel, damit dies ernährt wird und nicht umkommt. In 1. Mose 40 und 41 lesen wir diese spannende Begebenheit und wir wundern uns ja beim Lesen oft darüber, wie kann Gott denn sowas zulassen mit dem Josef? Er war dann nun im Gefängnis unschuldigerweise und er diente dort, er war Sklave nach wie vor, aber sein Dienst an der Seite des Gefängnisoberaufsehers war auch gesegnet. Und da begab es sich an einem Tage, dass der oberste Mundschenk und der oberste Bäcker des Pharao ins Gefängnis geworfen wurden. Man verdächtigte sie, Unrechtes getan zu haben. Und sie wurden des Nachts mit Träumen geplagt. Und wir lesen in dieser Begebenheit, Josef deutete ihnen diese Träume. Dass der Mundschenk nach 3 Tagen in diesen Bildern, die hier gezeigt und aufgeschrieben werden, nach 3 Tagen vom Pharao wieder erhöht wird und wieder in sein Amt gesetzt wird. Und der Bäcker, der vor allen Bäckern vorstand, würde nach 3 Tagen gehängt werden. Und genau das geschah. Aber es ist ja eigentlich furchtbar. Josef muss solche Träume deuten, ist selber im Gefängnis, hat nichts Unrechtes getan, kommt da gar nicht heraus. Und dann lesen wir weiter, als dieser Mundschenk wieder am Hofe des Pharaos diente, geschah es eines Tages, dass auch Pharao einen Traum, ja sogar 2 hatte, dass er auf der einen Seite sah Tiere, Kühe, die wohlbeleibt waren, 7 an der Zahl, und wieder 7 andere, die danach sichtbar wurden, ganz mager und elend, und die fraßen die Dicken auf, und die Elenden wurden gar nicht dadurch ernährt oder dicker. Und dasselbe sah er auch mit Ähren, dass er 7, ein Halm mit 7 Ähren sah, voll und prall, und wiederum einen anderen mit 7 Ähren sehr verdorrt. Und da lesen wir dann plötzlich, dass der Mundschenk nach langer Zeit, das steht hier in 1. Mose 41, Vers 9, ich gedenke heute meiner Sünden, war ja eigentlich unglaublich. Es ist ihm so geholfen worden durch Josef, das hätte er gleich dem Pharao sagen können, nachdem er wieder an Ort und Stelle war. Mir hat hier dieser Josef den Traum gedeutet, so ist es geworden, du hast mich wieder eingestellt, du solltest mal diesem Josef doch Gutes tun. Aber hat er lange Zeit nicht. Und Josef schmorte immer noch im Gefängnis. Und dann sagte dieser Mundschenk, heute denke ich an meine Sünden. Nämlich, ich hätte dir längst sagen können, wer dieser Josef ist und was da geschah. Und dann berichtete er, der hat mir die Träume gedeutet und genauso ist es gewesen, wie er gesagt hat. Dann ließ Pharao diesen Mann kommen, diesen Josef, und erzählte ihm auch seine Träume. Und Josef sagt, nur Gott kann das tun. Ich will dir das sagen, so es Gott mir auch ansagt. Und er erklärte dem Pharao diese Träume. Also welchen Weg hat er hinter sich? Verachtet, verleumdet. Können wir sagen, das war schlecht, dass er nach Ägypten kam? Er deutete die Träume, dass eben die 7 gut ernährten Kühe und die 7 Ähren 7 fruchtbare Jahre bedeuten. Und danach gäbe es aber 7 Jahre der Dürre, wo nichts mehr wächst, wo man nichts mehr zu essen haben wird. Und nachdem das offenbar war, gab er den Rat, dass man in den guten Jahren 1/5 der Ernte und von allem, was man Essbares hat, zurücklegt, was man aufheben kann, 7 Jahre lang, damit man in der Dürre auch was zu essen hat. Und da sagt der Pharao dann, 1. Mose 41, weil dir Gott, Vers 39, solches kundgetan hat, da ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Stuhl will ich höher sein als du. Und weiter sprach Pharao zu Josef, siehe, ich habe dich über ganz Ägypten gesetzt. Und er tat seinen Ring von seiner Hand, gab ihn Josef an seine Hand und kleidete ihn mit köstlicher Leinwand und hing ihm eine goldene Kette um seinen Hals und ließ ihn auf seinem zweiten Wagen fahren und ließ vor ihm her ausrufen, der ist des Landes Vater, und setzte ihn über ganz Ägyptenland. Und Pharao sprach zu Josef, ich bin Pharao, ohne deinen Willen soll niemand seine Hand oder seinen Fuß regen in ganz Ägyptenland. Wenn wir diese Auswirkung sehen, dann freuen wir uns darüber, dass die Brüder Josefs ihn nach Ägypten verkauft haben. Denn die Geschichte geht insofern weiter, dass erstens die Ägypter sehen konnten, es gibt einen lebendigen Gott. Es gibt ihm nun Speise. Er hat durch den Josef für uns gesorgt. Und dass auch die Familie von Josef nachher nach Ägypten kam, um Speise zu kaufen. In den allen Ländern ringsumher war dieselbe Dürre angesagt. Wir sehen also Trübsal, und das wollte Paulus hier sagen. Er sprach nicht von dem Gefängnis, in dem er äußerlich saß, sondern ich will ein gebundener Jesu, ein gebundener Gottes sein. Das Äußere muss mir zum Guten dienen. Das ist also sehr wichtig, das können Glieder am Leibe Jesu so erkennen. Der natürliche Mensch erkennt das nicht. Er will das Äußere und das Schwierige immer loswerden. Aber der geistliche Mensch erkennt es. Und nachdem nun Josef so Schwieriges erlebt hat, würde man doch meinen, dass wenn er nun wieder die Gelegenheit bekäme, mit seinen Brüdern zusammenzukommen, dass er ihnen es heimzahlen würde. Ist doch ganz klar, ist ja unverschämt, was die gemacht haben. Aber hat er das wirklich getan? Wir lesen ja viel mehr in 1. Mose 50, 18 bis 20. Er hat ihnen eine Botschaft gegeben. Seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef sprach aber zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich bin unter Gott. Mit anderen Worten, wenn ihr unter Gott seid, könnt ihr auch anders leben. Ihr gedachtet es, böse mit mir zu tun, aber Gott gedachte es, gut zu machen, dass er täte, wie es jetzt am Tage ist, zu erhalten viel Volks. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch versorgen. Eine wunderbare Botschaft. Paulus im Gefängnis, äußerlich, schreibt aber an die Gemeinde zu Ephesus, ihr gehört zu dem Geheimnis des Leibes Christi. Ihr wart zwar Heiden, mir ging es schlecht, ich bin verfolgt um dieses Geheimnisses willen von Juden und Heiden. Aber nun verkündige ich euch diese gute Botschaft. Das ist eine Aufforderung auch an uns als Gläubige, dass wir die Widrigkeiten im allgemeinen Leben nicht höher werten als den Zustand des Lebens mit Gott. Es ist immer eine Botschaft damit drin. Es ist immer eine Zubereitung in den widrigen Umständen, um den eigentlichen Auftrag, so wie Josef, den eigentlichen Auftrag ausführen zu können. Diese Augen sollen uns geöffnet werden. Die sollten auch den Heidenchristen geöffnet werden, denn sie mussten ja auch viel leiden unter den götzendienerischen Menschen, die ihnen nicht gewähren wollten, dass sie nur an einen Gott glauben und an den Erlöser Jesus Christus. Wir wissen, wie groß die Verfolgung gerade durch das Römische Reich gewesen ist. Die Menschen wurden gekreuzigt, den wilden Tieren vorgeworfen und vieles andere mehr. Josef wurde also ein gesegnetes Werkzeug für viele in Ägypten, für viele Ägypter und für das werdende Volk Israel. Für das werdende Volk Israel. Denn sie waren ja noch gar nicht so groß gewachsen. Es waren ja erst 70 Personen, als sie dann nach Ägypten kamen, die ganze Familie. Aber es sollte ein großes Volk werden. Der Same Abraham sollte sich ausweiten und sollte nachher das Land Kanaan einnehmen. Aber der Teufel wollte immer den Glaubensweg verbauen und die Gläubigen verhindern, ihrem Gott zu dienen. Das ist bis zum heutigen Tag so. Auch heute will der Widersacher verhindern, dass Christen, das Glied am Leibe Jesu, ihrem Heiland dienen. Aber damit das geschieht, müssen auch alle die äußeren Leiden mittragen, damit sie Helfer werden und Motivation geben können, sich weiter an Gott festzuhalten. Es war ein Segen für die ganze Familie von Jakob, den Söhnen, den Frauen, den Kindern, dass sie ernährt worden sind durch den verworfenen Josef und dass sie dadurch wachsen konnten. Ja, 400 Jahre waren sie dann in Ägypten, bis sie ausgeführt worden sind in das gelobte Land. Die Not soll auch Folgendes, und das möchte ich uns auch noch anführen, und der Apostel Paulus ist uns da ja ein Beispiel zum Beispiel gegeben. Die Not, die äußeren widrigen Umstände sollen auch dazu dienen, dass wir vor Sünde, erneuter Sünde bewahrt werden. Wir wissen manchmal gar nicht, warum vielleicht einem Gläubigen ein Unfall passiert. Gott weiß es. Vielleicht verliert er sogar Hände dabei, Füße. Es ist kein Schade, so es Gott zulässt. Denn Gott weiß, wovor er diesen und jenen bewahren muss im Blick auf ewige Dinge, dass er die ewigen Dinge empfängt und weitergeben kann. Darum müssen manchmal äußere Begrenzungen eingeführt werden, damit wir zu dem Eigentlichen kommen, im Eigentlichen bleiben. In 2. Korinther 12 konnte Paulus auch erkennen, als Gebundener Jesu Christi, dass er durch Krankheit vor Sünde bewahrt wird. Er bekam eine bleibende Krankheit in seinem Leben, damit gewisse Sünden nicht aufkämen. Das steht hier, bezeugt er selbst, damit ich mich der hohen Offenbarung nicht überhebe, damit ich nicht stolz werde. Und ich übersetze es mal so, darum hat mir Gott eine Krankheit gegeben. Hier steht vor allem Fleisch des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlägt. An die Galater schrieb er ja, ja, ihr hättet mir am liebsten eure Augen gegeben, nicht? So sah ich vor euch aus, so erbärmlich. Damit ich nicht sündige durch Stolz und Hochmut, hat mir Gott diese Krankheit belassen. Ich habe zwar gebeten, er möge mir die Krankheit nehmen, aber der Herr hat gesagt, ich nehme sie dir nicht. Lass dir daran genügen, an meiner Gnade. Ich weiß, was ich tue. Das müssen wir als Kinder Gottes auch beherzigen. Das sollen wir auch daraus lernen. Nicht alle Widrigkeiten abschütteln wollen, sondern fragen, Herr, dient es mir dazu, dass ich bewahrt werde vor der Sünde? Darum bin ich gutes Muts, sagt Paulus, in Schwachheiten, Misshandlungen, in Nöten. Das klingt alles so paradox, nicht? Guten Muts in Nöten, in Schwachheiten. Also das muss man doch erst mal innerlich zulassen. Meistens sind wir gar nicht froh in Nöten, in Schwachheiten. Ja, in Verfolgungen schon gar nicht. Wer ist denn da guten Muts in Verfolgungen? Ja, das sind die Kinder Gottes und das sollen sie sein. In Ängsten guten Mutes sein. Um Christi willen ist doch das alles. Denn wenn ich schwach bin, bin guten Mutes, dann kriege ich ja auch die Offenbarung, die ich brauche, um ein Segen für andere zu werden. Und manche Anfechtungen, und auch hier kommen wir nochmal auf den Apostel Paulus zurück, manche Anfechtungen, weil er sagt, ich bin ein gebundener Christ, eigentlich bin ich ja auch nicht würdig, euch diese Offenbarung zu sagen, spricht er hier, dienen dazu, um die Glaubensfestigkeit vor anderen sichtbar zu machen. Inwieweit wir wirklich fest sind im Glauben. Also nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere. Dass sie sehen, der Glaube trägt. Da kriege ich extra eine schwierige Situation in meinem Leben, damit andere jetzt zugucken können, wie geht er damit um? Um zu lernen, was Glauben ist. Wir können da auch von dem Petrus etwas lesen. Das klingt auch so paradox, Schwierigkeiten und Verherrlichung, Gott preisen, ja? Im Johannesevangelium möchte ich auch mal dazu lesen. In Vers 18 und 19, im 21. Kapitel, ganz am Ende, da sagt der Herr Jesus zu dem Petrus was Unverständliches. Also für den Menschen unverständlich. Er sagt, da du jünger warst, gürtetest du dich selbst und wandelst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das ist ja furchtbar. Wie kann Gott denn sowas zulassen? Ja, darum, damit erkannt werden kann, ob der Glaube trägt. Das sagte nämlich Jesus zu ihm, um zu deuten, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Das sind Vokabeln, die wir im Menschlichen gar nicht zusammenbringen können. Tod und Preisen. Wie passt denn das zusammen? Das ist aber das, was in der Gemeinde Jesu, in dem Geheimnis, von dem Paulus spricht, pulsiert. Dass selbst diese äußere Bedrängnis, der Tod, der Märtyrertod, eine Ehrung Gottes ist, und zwar nicht nur für Gott, sondern vor den Menschen. Gott wird vor den Menschen durch diesen Tod gepriesen. Stellen wir uns das vor. Um dieses Geheimnis der Gemeinde Jesu geht es. Um diese Bewegungen, die überhaupt gar nicht mit dem äußeren Menschtum zu tun haben, geht es. Daran merken wir, Gemeinde Jesu ist nicht nur ein Bekenntnis, sondern ein neuer Lebenszustand. Den sollten die Heiden auch erfahren und hier in dem Falle auch die Epheser. Paulus kannte einen ganzen Katalog von Widerwärtigkeiten und zählte ihn so auch mal bei Gelegenheit auf, zum Beispiel in dem Brief an die Korinther, 2. Korinther 11. Da berichtet er so einige Dinge nur, die ihm ständig widerfahren sind als Kind Gottes. Und trotzdem stand er immer im Sieg. Da sagt er, da sind solche Widerwärtigkeiten, 2. Korinther 11, Abvers 23. Ich habe viel gearbeitet. Ich habe Schläge erlitten. Ich bin gefangen gewesen in Todesnöten. Ich habe 5-mal Gerichtsstreiche erlitten, 40 weniger 1. Ich bin 3-mal gestäubt, das heißt, man hat mich einfach gedemütigt in der Öffentlichkeit. Patsch, patsch, ein paar Ohrfeigen, so sage ich es mal. Guckt mal den da. Ja. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, Tag und Nacht zugebracht in der Tiefe des Meeres. Ich bin gereist oft, es war keine Vergnügungsreise, keine Urlaubsreise. Ich bin in Gefahr gewesen, durch die Flüsse in Gefahr, durch Mörder, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in den Städten, in Gefahr in der Wüste, in Gefahr auf dem Meer, Gefahr unter falschen Brüdern. Das war bestimmt die traurigste Erfahrung, die Paulus hier machen konnte. Unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, viel Wachen, Hunger, Durst, Fasten, Frost, Blöße. Ja, lohnt es sich denn da überhaupt noch Christ zu sein? Könnte man sich da fragen, wer will denn das machen? Aber hier merken wir, das sind nur äußere Umstände, die mit der inneren Herrlichkeit der Gemeinde Jesu nichts zu tun haben. Die aber mithelfen mussten, damit die innere Herrlichkeit mehr erlebt wird und erlebt werden wollte. Dass man sich ganz auf den lebendigen Gott stützte. Und er sagt, was sich sonst noch zuträgt und so weiter und so weiter. Ja, ich bin schwach für den Schwachen geworden und so weiter. Vieles, vieles habe ich also erduldet. Aber an anderer Stelle sagt er, in dem allen überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. In allem überwinden wir weit, weil wir die Gemeinschaft mit dem Geheimnis der Gemeinde Jesu pflegen. Um dies geht es auch hier im Epheserbrief. Und da verstehen wir, wenn er auch an die Römer schreibt, das möchte ich hier noch zu dem ersten Teil mit zum Schluss zitieren. In Kapitel 8, Vers 36 und weiter. Um deinetwillen, das ist eine Realität des äußeren Lebens, im äußeren Erfahrungsleben, wenn wir tief in der Gemeinde gewurzelt sind, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. In Gedanken, manchmal im Wesen, manchmal mit Taten, werden wir ständig angegangen. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe in dieser Welt. Aber in dem allen überwinden wir weit. Denn ich bin ja gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engelfürstentümer Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, Hohes oder Tiefes oder irgendeine andere Kreatur uns von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, scheiden kann. Das sind alles ständig beschriebene Gegensätze, die aber doch zusammengehören und die nicht nach unten drücken, sondern nach oben heben. Und das sollen wir ja auch in der Gegenwart als Kinder Gottes lernen, nicht achten auf die Schwierigkeiten, die außen sind, sondern sie als ein Hilfsmittel zum Eigentlichen, zur Erfahrung mit Jesus, mit seiner Gemeinde ansehen. Paulus berichtete also trotz Gefängnis freudig von seinem Auftrag, den er an den Heiden hat, nämlich das Evangelium zu verkündigen. Er sah nur Jesus, seinen Erlöser und den Auftrag Gottes. Und da fragen wir uns natürlich im Lichte dieses Wortes, was beschäftigt uns, was sehen wir? Worauf achten wir, was macht uns Not? Stille halten heißt Offenbarung empfangen. Stille halten vor dem Herrn. Auch im Alten Testament hat Gott das seinem Volk gesagt, die ja oft so unruhig waren, auch im Blick auf die Feinde, die schwierigen Umstände. Und ich meine, wir sehen das ja heute auch praktisch vor unseren Augen. Israel ist ja auch sehr beunruhigt. Aber wenn sie dieses Wort, was Gott ihnen sagt, beherzigen würden, würde sich alles wandeln. Sie werden es eines Tages beherzigen, aber solange man das nicht beherzigt, bleibt man in der Unruhe. In Jesaja 30, Vers 15 spricht der Herr und sagt, wenn ihr umkehrt und stille bliebet, dann würde euch geholfen werden. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Also das heißt, zur Ruhe kommen, sich nicht mit den äußeren Dingen, den Widrigkeiten, die auch Paulus so erlebt hat, auseinandersetzen, beschäftigen, sondern stille sein zum Herrn. Und dann sprach er hier zu den Ephesern, diese hohe Offenbarung, die früher so verborgen war, die ist mir jetzt gegeben worden von der Gemeinde, das Geheimnis, und das will ich euch weitersagen. Wenn ihr stille bliebet, würde euch geholfen werden. Allerdings hier steht dann der Nachsatz drin, der ja manchmal vielleicht unser Leben auch prägt, aber ihr wollt gar nicht. Ihr wollt nicht. Und dann passiert das natürlich nicht, dass diese Offenbarung des Geheimnisses der Gemeinde sichtbar wird. Oder im Psalm 37, wo David durch den Heiligen Geist sagen kann, Vers 7, sei stille vor dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dem sein Mutwille glücklich fortgeht. Erzürne dich nicht über die äußeren widrigen Umstände. Stille sein heißt Offenbarung empfangen. Dass die Heiden gerettet werden sollten, das war ja schon lange irgendwie bekannt für diejenigen, die es lesen konnten. Denn zu Mose wurde ja Mose schrieb ja über Abraham, dass zu ihm gesagt worden ist, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also diese Segensverheißung Abrahams, die Abraham bekommen hat, war ja eigentlich bekannt. Oder durch den Propheten Hosea wurde ja auch gesagt, dass die Heiden plötzlich berufen werden. Also dass das geschieht, war ja irgendwie offenbar, aber wie es geschieht, wusste man nicht. Ich lese das mal, das sind nämlich Zitate im Römerbrief, die aus dem Propheten Hosea genommen sind. Römer 9, Vers 25, da steht dann, Wie auch Gott durch Hosea spricht, ich will das mein Volk heißen, das nicht mein Volk war. Also in dem Vers vorher steht, welche er berufen hat, nämlich uns, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Und dann kommt die Begründung, wie er denn auch durch Hosea sagt, ich will das ein Volk nennen und heißen, was nicht mein Volk war. Also ist schon bekannt durch den Propheten, da sollen die Heiden auch hinzukommen. Oder auch in Römer 10, 19 und 20 werden Zitate genutzt aus dem Mosebuch und dem Propheten Jesaja. Da steht, und ich sage aber, hat es denn Israel 10, 19, ja, nicht erkannt? Aufs Erste spricht Mose, ich will euch eifern machen über dem, das nicht ein Volk ist. Und über ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Das heißt also die Heiden. Die sind nicht das Volk Gottes, aber die werden doch irgendwie berufen. Und Vers 20, Jesaja darf wohl so sagen, ich bin gefunden von denen, die mich nicht gesucht haben und bin erschienen denen, die nicht nach mir gefragt haben. Also durch die Propheten wurde das ja schon bekannt gemacht, aber das wie kommen die dazu, wie sie gerettet werden sollten, das war ein Geheimnis. Bis auf die Zeit der Apostel. Wie haben wir es gelesen? Im 5. Vers vom 3. Kapitel aus dem Epheser. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Das Wie wusste man nicht, wie das ist. Jetzt Geheimnis der Gemeinde, nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind, durch das Evangelium. Die Gemeinde ist also dieses neue Heilsgefäß, was vorher nicht bekannt war, was in Jesus Christus geschaffen worden ist, durch sein Opfertod, die Versöhnung, die er brachte am Kreuz auf Golgatha, die Vergebung der Sünden. Darum ist es so notwendig, zu Jesus aufzublicken, damit man in das Geheimnis, was ganz neu ist, der Gemeinde eingeführt wird. Wir lesen das ja auch in Johannes 3. Wir kennen diesen Vers 16, nicht so sehr hat Gott die Welt geliebt, aber zuvor stehen Verse, wo ein Hinweis gegeben wird, wie man in diese Gemeinschaft kommt. Da wird der Vergleich gegeben von der Schlange, die Mose in der Wüste aufrichten musste. Und zwar, alle, die von einer Schlange gebissen waren und todeswürdig waren, sollten im Glauben auf diese Schlange blicken, sollten somit auch ihre Sünde bekennen und wurden heil. Und das wird genau verglichen mit dem Herrn Jesus. Jetzt ist er, wie diese Schlange in der Wüste, wird er erhöht und alle, die an ihn glauben, wenn sie auf ihn blicken, kommen in das neue Geheimnis, was noch keiner wusste vorher, der Gemeinde hinein und erleben dieses, erleben, dass da eine Zusammenführung stattfindet von allen Menschen, aller Nationen, Juden und Heiden in einem Leib, wenn sie aufblicken auf Jesus allein. Darum ist ja dieser Name Jesus so wichtig. Johannes 3, 14 bis 15. Miterben der Verheißung sollen die Heiden sein. Durch Golgatha hat also der Herr nicht nur eine Genugtuung für unsere Sünden vollbracht, sondern hat aus einem Gesetzesmenschen, das war ja dann die Juden, die Gesetzesmenschen, und dem Gewissensmenschen, das ist der Heide, der nach dem Gewissen geurteilt hat, was gut oder schlecht war, einen neuen Menschen, nämlich einen Gnadenmenschen daraus gemacht. Aus dem Gesetzesmenschen und dem Gewissensmenschen. Einen neuen Menschen, einen Gnadenmenschen. Der dann aufblickt zu Jesus. Alle, die an Jesus glauben, wo auch immer sie herkommen, sind zusammengefügt in diesem einen Gnadengefäß. Die Gemeinde. Und da geht es ganz absolut neu zu, wie man noch nie gewusst hat, wie man miteinander lebt. Das hat kein Mensch ergründen können, wie man miteinander leben kann als Christ Erst in der Gemeinde erlebt man das. In diesem Leib, da geht einem das Geheimnis auf. Das ist ja ganz anders, als ich je gedacht habe. Da ist ja mein Blick auf was ganz anderes gerichtet, als auf die äußeren Umstände, auch als auf die äußeren Konturen von Bruder und Schwester. Da geht etwas durch den Geist Gottes anders zu. Und darüber staunten die Apostel auch. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur darüber staunten. Die Apostel, die berufen waren durch den Herrn Jesus, waren ergriffen von diesem Wunder. Ergriffen. Ich hatte schon mal zitiert, wie es dem Petrus ging in Apostelgeschichte 10, als er in das Haus des Cornelius kam. Und da berichtet er ja auch unter anderem am Ende dieses 10. Kapitels, Vers 44, von dem Geschehen, was da plötzlich vor sich ging. Petrus redete die Worte vom Evangelium, von Jesus. Und während er das sprach, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die Gläubigen aus den Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich. Das ist ja, was ist das? Entsetzen sich das auch auf die Heiden, die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen ward. Denn sie hörten, dass sie mit Zungen redeten und Gott hochpriesen. Und da sagte Petrus, ist denn noch jemand da, der ihnen jetzt noch die Taufe verwehren kann? Alle waren sich stille. Nein. Das Geheimnis müssen wir akzeptieren und das wollen wir auch. Wir wollen plötzlich mit diesen Heiden zusammenleben. Wir wollen eine Einheit mit ihnen haben. Verstehen wir? Dieses Staunen soll in uns neu freigesetzt werden. Und dann kommt es eben zu diesem dritten Punkt auch, dass wir das erleben, das Geheimnis der Gemeinde. Also nicht nur wer davon hört, Petrus kannte es ja auch und andere hatten vielleicht davon gehört. So wie zum Beispiel die Samariter auch durch die Frau am Jakobsbrunnen das Evangelium gehört haben, das ist wahrscheinlich der Messias da draußen. Sie kamen nachher, erlebten Jesus und dann sagten sie zu der Frau, nun brauchst du uns nicht mehr erzählen. Jetzt haben wir das erlebt. Also jetzt ja, musst du nicht mehr sagen. Wir haben das erlebt. Dieses Erleben, dieses Beispiel setzt einen Missionsauftrag frei. Nur wer das erlebt hat, nicht wer es gehört hat, der weiß nämlich gar nicht, wovon er redet. Und er wird immer falsch reden, weil er es nicht erlebt hat. Aber wer es erlebt hat, der redet ja von dem Erlebten. Und da kam der Apostel Paulus ja hier rein und sagt ja, eigentlich bin ich ja viel zu gering, dass ich diese Gnade habe, um das sagen zu können. Ja, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinem geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel. Die sollen auch zusehen, wie wunderbar das in der Gemeinde zugeht. Plötzlich hat er dieses Erleben und dieses Zeugnis in sich. Und er wusste, es ist das Größte für jemand, der am Leib Jesu ist, das Größte, wenn er einem anderen dieses Geheimnis vermitteln könnte. Deswegen will er nicht mehr aufgehalten werden. Wer am Leib Jesu ist, möchte von diesem Größten, dem Allergrößten Zeugnis geben. Es gibt nichts Größeres. Alles andere, was jemand erlebt, ist alles nebenbei. Kann man drüber reden, muss man nicht drüber reden. Wer am Leib Jesu ist, will das Größte weitergeben, weil es das Größte auch für den Nächsten ist, der es empfängt. Ja, dass er nämlich Jesus kennenlernt und dieses Geheimnis der Gemeinde. Im Übrigen gibt es in der Gemeinde, im Geistlichen, nie Streit, wisst ihr das? Gibt es gar nicht. Ist gar nicht möglich. Streit gibt es immer nur unter den Menschen, aber nie in der Leibesgemeinde. Sie ist eine Einheit durch den Geist Gottes selbst. Da geht's immer nur organisch und gut zu. Natürlich, wenn man sich herausnimmt und wieder dem äußeren Menschen lebt, dann geht's schräg zu. Aber im Leib Christi geht's gut zu. Und deswegen, diese Botschaft kann man auch nicht mehr für sich behalten. In der Apostelgeschichte 4, Vers 18, hatte man dann den Aposteln verboten, das zu sagen. Und sie sagen, das können wir gar nicht. Wir können es gar nicht lassen. Ja, wir können es gar nicht lassen. Und da soll natürlich auch der Christenheit in unserer Zeit ein Licht aufgehen, wenn man es doch lassen kann. Ob das nicht da irgendwie schräg liegt. Wir können es doch nicht lassen. Wer in dieses Geheimnis der Gemeinde einmal eingetaucht ist, der hat Dinge erlebt, die man in der Welt nie erlebt hat, die man nie sehen konnte, die man in der zwischenmenschlichen Beziehung nie erfahren hat. Und die sind so herrlich, dass man sie weitergeben muss. Wir können es doch nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und erfahren haben. Ist unmöglich. Jedermann, so sagt Paulus auch hier, soll jetzt nun erleuchtet werden über diesem Heilszustand. Er soll in die Gemeinschaft dieses Geheimnisses gezogen werden. Und er soll den Zugang durch Christus zum himmlischen Vater haben, zu dem Erbe, was ihm bereitet ist, zu diesem Erbe. Ich lese nochmal Vers 9 und 10, wo es heißt, ja, Vers 10 vor, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Durch die Gemeinde. Es ist doch auch wunderbar, die Gemeinde, auch die hier auf Erden Gemeinde Jesu ist, soll eine Freude sein für die Kräfte des Himmels, für die Mächte des Himmels, dass sie staunen über uns und sagen, solche Herrlichkeit haben wir zuvor nie gesehen. Dass die Engel sagen, das haben wir noch nie gesehen, was jetzt los ist in dieser Gemeinde. Dazu sind wir aufgerufen, diese Schau sollen wir haben, dass wir diese Freude nicht unterbrechen. Wir verstehen also dieses Wort auch aus Römer 8, Vers 18, wo Paulus sagt, ich halte nicht dafür, dass dieser Zeit Leiden etwas wert sind gegen die Herrlichkeit, die in Christus, in Gott offenbart wird. Geheimnis der Gemeinde Jesu. Äußere Leiden führen dazu und sollen dazu führen, dieses Geheimnis tiefer kennenzulernen, ja zu sagen zu Jesus.